Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv, wir begrüßen Sie diesmal zu einer Spätlese-Spezialausgabe. Wir wollen heute der Geschichte eines Schlagers aus dem Jahre 1939 nachspüren. Lili Marleen, der erste deutsche Millionenseller, war 2004 Gegenstand einer Sonderausstellung im Museum Hameln. Unser Redakteur Wolfhard Schlastus hatte dies damals zum Anlass genommen, dem Mythos dieses Liedes auf den Grund zu gehen. Wir präsentieren Ihnen heute aus dem Jahr 2004 Lili Marleen, ein Schlager macht Geschichte.
Die Legenden erzählen, dass während des schrecklichen Zweiten Weltkrieges jeden Abend kurz vor 22 Uhr die Waffen ruhten. Der deutsche Soldatensender Belgrad, zu hören in ganz Europa und Nordafrika, strahlte dann das Lied Lili Marleen aus. Das deutsche Soldatenlied über Abschied, Trennung und eine ungewisse Heimkehr eroberte die Herzen der Soldaten aller Nationen, aber auch die der Angehörigen zu Hause. Lili Marleen ist eine Wanderausstellung des Museums für deutsche Zeitgeschichte in Bonn und wurde für die Hamelner Ausstellung erweitert mit Objekten aus der Sammlung von Sepp Dieter Seifert aus Hadegesen und dem Museumsbestand. Die Exponate erzählen vom Alltag der Menschen im Zweiten Weltkrieg, der einerseits vom Schrecken des totalen Krieges mit seinem Bombenterror geprägt war, aber auch von der Sehnsucht der Zivilbevölkerung nach Normalität und Frieden. Die Interpretin des Liedes war Lala Andersen. Die Ausstellung Lili Marleen im Hamelner Museum thematisiert den Mythos des Liedes. Dazu sagt die Museumsleiterin Dr. Gesa Snell.
Es ist schwer zu beschreiben, wenn man spricht. Ich denke, wenn man die Musik hört, die berührt sofort das Innere und man hat Bilder vor Augen, gerade die älteren Menschen, die die Kriegszeit erlebt haben, aber auch Jüngere. Also ich denke, jeder kann mit diesem Lied etwas anfangen.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus. Dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Mit dir, Lili Marleen.
bitte kennt sie deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Das Lied ging um die Welt. Es war das populärste Lied während des Zweiten Weltkrieges, Lili Marleen. Es ist sentimental, trifft aber das Gefühl der Menschen im Krieg, formuliert die Angst vor dem Sterben und dem Nicht-Wieder-Heimkehren. Burkhard Sonnenburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Hamelner Museums, sagt:
Ist ein Soldatenlied, aber merkwürdigerweise spielt das, was einen Soldaten eigentlich so umtreibt, nämlich der Waffengang, gar keine Rolle. Es geht eigentlich nur um die Thematisierung eines Abschiedes beziehungsweise einer Reise in eine ungewisse Zukunft, wo nicht ganz klar ist, ob man sich überhaupt wiedersehen wird. Und am Ende, es sind ja mehrere Strophen, wird auch der Tod dann thematisiert, was natürlich auch ein absolutes Tabuthema für Soldatenlieder war. Es ging nicht darum, die Kampfhandlung oder gar den eigenen Tod zu thematisieren. Deswegen übrigens auch dieses Lied in der NS-Zeit nicht von jedem gemocht.
1915 schrieb der 21-jährige Hans Leib in einer seelischen Ausnahmesituation ein Gedicht. Die Situation ist sehr schön beschrieben in dem Begleitbuch zur Ausstellung im Hamelner Museum Lili Marleen, ein Schlager macht Geschichte, herausgegeben von der Stiftung Haus der Geschichte Bonn. Der Autor ist Dr. Christian Peters.
Im Regen einer Aprilnacht des Jahres 1915 steht der 21-jährige Infanterist Hans Leib vor dem Seiteneingang der Kaserne in der Berliner Kesselstraße auf Wache. Die Stimmung ist gedrückt, denn am nächsten Tag steht sein Abmarsch an die Karpatenfront bevor. Auf dem Weg zum Wachdienst hat Leib Betty, die Freundin seines Kameraden, getroffen, die sie Lilly nennen. Mit einem flüchtigen Kuss verabschiedet sie sich von ihm. Nun kommt auch noch Marleen, die als Hilfsschwester in einem Reservelazarett arbeitet, auf dem Weg zum Wachdienst an der Kaserne vorbei, um im Schein einer Laterne Adieu zu sagen. Soll dies das letzte Wiedersehen sein? Ich sagte Marleen und dachte an Lilly und sagte Lilly und dachte Marleen. Ein sentimentales Gefühl eines Abschiedes für immer und eine dumpfe Todesahnung erfassen den jungen Soldaten. In seiner Fantasie verschmelzen Lilly und Marleen zu einer Person. Nach der Wachablösung kritzelt er noch im Stehen die ersten Verse mit einer eigenen Melodie ins Notizbuch und vollendet den Entwurf auf der Pritsche des Wachlokals.
Ende des Zitats. Der junge Hans Leib überlebt übrigens den Krieg, kehrt heil zurück, aber sieht die beiden Frauen niemals wieder. Der Komponist Norbert Schulze vertont 1938 das Gedicht von Hans Leib im Auftrage eines bekannten Sängers. Dem gefiel das Endprodukt nicht, deshalb fragte Schulze die Sängerin Lala Andersen, mit der er mal eine Affäre hatte, ob sie Interesse habe. Lala Andersen tingelte damals durch die Clubs. Sie nahm das Lied auf. Die von Elektrola herausgegebene Schallplatte verkaufte sich bis zum Jahresende 1939 nur 700 Mal. Es war ein Flop. Völlig überraschend kommt dann das Lied doch noch zum Durchbruch. 1941 hat der deutsche Soldatensender Belgrad seine Ausstrahlungen begonnen.
Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Das Lied einer unbekannten Sängerin, erstmals ausgestrahlt von einer Militärfunkstation im Südosten Europas, erobert jetzt die Radiowelle.
Lale Andersens, Lili Marleen.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Wir unterbrechen, du bist ja eine Luftlandemeldung. Achtung, Achtung. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Wir wiederholen. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Ende der Durchsage.
Der deutsche Soldatensender Belgrad wurde vor allem für Propagandazwecke benutzt, aber auch zur Unterhaltung der Soldaten. Er sollte die Moral der kämpfenden Soldaten erhalten und stärken und aufkommende Zweifel am Sinn der Kampfhandlungen zerstreuen. Aus diesem Grund waren Grußsendungen ein wichtiger Bestandteil des Programms. Neben dem bekannten deutschen Soldatensender Belgrad gab es vor allem den britischen Soldaten- und Propagandasender Calais während des Zweiten Weltkrieges. Jeden Abend strahlte der Sender Belgrad eine Grußsendung aus und zum Schluss, also gegen 21.57 Uhr, erklang das Lied Lili Marleen, vorgetragen von Lale Andersen mit ihrer rauen, sinnlichen Stimme. Säckeweise trafen beim Sender Feldpostkarten begeisterter Soldaten ein.
Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg, Belgrad ist von den Deutschen besetzt und dort ist dann eben der Soldatensender, der zum einen natürlich dafür da war, den Soldaten im Osten, also ganz allgemein, zu unterhalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die standen ja nicht nur im Feld, die waren auch dann mal im Unterstand und die mussten unterhalten werden. Da gab es ein groß angelegtes Programm und da spielte dann der Rundfunksender insofern eine Rolle, weil da wurden Feldpostbriefe verlesen. Das heißt also, die in der Heimat gebliebenen konnten hören, was die Soldaten ihnen schreiben wollten und umgekehrt konnten die Soldaten an der Front auch hören, was die aus der Heimat zu berichten hatten. Und am Ende dieser Feldpostleserei wurde dann jeden Abend das Lied zum Abschied gespielt und so setzte es sich eigentlich fest. Es war natürlich so, dass die Deutschen auch englische Sender hörten und so hörten die englischen Soldaten auch den Soldatensender Belgrad. Der konnte übrigens auch bis nach Afrika rüber empfangen werden und deswegen spielte auch im Afrika-Feldzug dieses Lied eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Es wird dann so, ich würde schon sagen, kitschig verbremend wird dann davon berichtet, dass dieser Afrika-Krieg ganz besonders fair abgelaufen ist. Da spielt natürlich Rommel eine ganz wichtige Rolle, der ja immer noch so als der faire Feldherr, der gedacht wird und dann eben sein Gegner Montgomery. Die beiden sollen also sich da fair auseinandergesetzt haben und da soll das Lied eine große Rolle gespielt haben, weil es von beiden Seiten gehört wurde. Es wird sogar behauptet, die Waffen hätten in der Zeit, wo das Lied gesendet wurde, also jeden Abend für diese Zeit geruht. Ich würde klar sagen, dass es eine Legende ist. Andererseits haben auch viele, die dabei gewesen sind, berichtet, dass es so gewesen sei. Aber ich denke, das ist eine Legende, die man dann liebgewonnen hat und die man einfach weitererzählt hat, weil man diese Idee einfach schön fand. Und das macht ja eigentlich auch die Faszination aus. Ein Lied, was über die Gegnerschaften, über die Grenzen, über die Fronten hinweg zu einem, ja, eigentlich zur Völkerverständigung mit beigetragen hat.
Eine verlustreiche deutsche Sommeroffensive bringt in Russland große Geländegewinne, aber auch verstärkte Partisanentätigkeit im Rücken der deutschen Front. Die weit bis nach Stalingrad vorgestoßene 6. Armee unter Feldmarschall Paulus wird eingeschlossen, als die russische Gegenoffensive einsetzt. In Afrika erfolgt die erste Invasion alliierter Truppen an mehreren Stellen Algeriens. Feldmarschall Rommel muss sich mit seinen erschöpften Truppen vor Montgomery, der als neuer Oberbefehlshaber der Briten in Afrika ein ebenbürtiger Gegner für Rommel geworden ist, nach wechselndem Schlachtenschicksal zurückziehen. Rommel hat zunehmende Nachschubprobleme. Im Mai 1943 muss schließlich das deutsche Afrika-Korps kapitulieren. Veteranen beider Seiten bezeichnen bis heute diesen Wüstenkrieg als »A Gentleman's War«. Eine zentrale Rolle spielte die Person von Feldmarschall Rommel. Sein strategisches Können, sein persönlicher Mut, sein integrer Charakter werden bewundert. 1942 beginnt die massenweise Ermordung von Juden aus ganz Europa durch die Ankunft der ersten Deportationszüge im Vernichtungslager Auschwitz. Beim ersten Flächenbombardement auf eine deutsche Großstadt wird die Innenstadt von Lübeck von der britischen Luftwaffe zerstört.
Die Soldaten beider Fronten teilen ihre Begeisterung für Lili Marleen. Wir zitieren wieder aus dem Buch Lili Marleen, ein Schlager macht Geschichte, das im Museum Hameln während der Zeit der Ausstellung zu erhalten ist.
Die britische 8. Armee vereinnahmt Lili Marleen und mit den Briten übernehmen es auch die Australier, Kanadier, Neuseeländer und Südafrikaner, die auf ihrer Seite kämpfen. Französische Truppen vor allem, aber starke US-Verbände, die am Kampf um Nordafrika teilnehmen, kommen hinzu. Sie reklamieren Lili Marleen als ihr Lied, selbst wenn sie den Text zunächst auch gar nicht verstehen.
Für Goebbels war der Rundfunk natürlich eine ganz scharfe Waffe, eine Propagandawaffe, die vor allen Dingen dazu dienen sollte, die nationalsozialistische Ideologie zu transportieren. Er hat das Lied gehasst. Es gibt auch dann Kommentare von ihm und er bezieht sich dabei vor allen Dingen auf die letzte Strophe, wo es ja um den Tod geht. Das war für Goebbels, für seine Vorstellung von Propaganda, ein Unding. Das ging nicht. Man konnte nicht über einen eventuellen Tod sprechen oder gar singen. Deswegen hat er das Lied abgelehnt. Das hieß natürlich nicht, dass es verboten war oder dass es nicht gesendet wurde. Es wurde gesendet. In dieser Zeit wird der Rundfunk auch mächtig. Wir brauchen gar nicht zu denken, dass die Nationalsozialisten bei aller Gleichschaltung es ihnen gelungen ist, wirklich ihr Programm durchzudrücken. Da wurde dann eben auch das gespielt, was den Radiomachern gefiel und eben dieses Lied jeden Abend tatsächlich. Und da haben wir auch mal so einen Fall einer frühen Heavy Rotation, wie das heute heißt, dass nämlich etwas ganz intensiv gespielt wird und dann erst zum Schlager, also zum Hit werden kann. Wurde dann natürlich in der Heimat genauso wie an der Front gehört, wobei man an diesem Aspekt natürlich gut festmachen kann, es gab die Heimat und es gab die Front. Wie sah eigentlich die Interaktion zwischen beiden aus? Wie haben die Männer, die im Feld standen, mit ihren Familien, mit ihren Geliebten kommuniziert? Sie haben es auf der einen Seite natürlich über die Feldpost getan, dann aber war die Möglichkeit über Rundfunk und man halte sich fest, über selbstbespielbare Schallplatten war es möglich, Grüße zu übersenden und so einen Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist also eine ganz spannende Geschichte, wobei wir natürlich um 1942 ganz intensiv natürlich auch die Erfahrung sehen, dass der Krieg in die Heimat geht, denn das ist natürlich die Zeit der Luftschlachten. Sowohl die englischen Großstädte als auch die deutschen Großstädte werden in dieser Zeit bombardiert. Das Ende ist ja allen bekannt. Und da spielt der Krieg also in der Heimat eine ganz große Rolle und man kann diese Unterscheidung Heimat und Front gar nicht mehr so klar machen.
Lieselotte Helene Bertha Bunnenberg wird am 23. März 1905 in einem kleinen Ort nahe Bremerhaven geboren. Mit 17 Jahren heiratet sie den Maler Wilke, den sie, inzwischen Mutter von drei Kindern, 9 Jahre später verlässt. Sie geht nach Berlin, um sich eine eigene Existenz als Schauspielerin und Sängerin aufzubauen. Sie nimmt den Künstlernamen Lale Andersen an. Die Kinder wachsen bei der Oma, der Tante und in Internaten auf.
Lale Andersen, in dieser Zeit noch weitgehend unbekannt, tingelte durch die kleinen Clubs. Durch ihre Bekanntschaft mit dem Komponisten Norbert Schulze kommt es zu dieser Situation, dass also ein Gedicht von 1915 mit der Musik von Norbert Schulze von ihr interpretiert wird und in kleinen Läden, in kleinen Clubs gesungen wird, bevor es dann zu einer Aufnahme kommt und 1942 die bekannte Erfolgsstory einsetzt. Die ist hinterher, ähnlich wie bei Hans Leib, nicht mehr so erfolgreich gewesen. Sie hat dann auch mehrere Schlager gemacht, die uns auch noch bekannt sind, aber nie wieder so ein großer Erfolg wie Lili Marleen. Und das führte auch dazu, dass man sie dann sehr schnell mit Lili Marleen auch identifizierte und sie es dann auch immer wieder singen musste, egal wo sie eingeladen war. Und wir wissen aus ihrer Biografie, dass ihr das irgendwann auch ganz schön auf die Nerven ging. Nach 1945 kann man schon sagen, dass sie Welttourneen bestritten hat, wo sie dieses Lied immer wieder gesungen hat. Es ist übrigens auch die Zeit, wo schon die ersten Parodien und die ersten satirischen Auseinandersetzungen kommen, auch Umdichtungen, die sich mit der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen. Also da löst sich dieser frühe Mythos eigentlich schon auf und Lale Andersen, wie gesagt, geht dann so langsam in der Versenkung verloren.
Dr. Gisela Lehrke hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel »Wer einst Lili Marleen, das Leben der Lale Andersen«, erschienen 2002 im Henschel Verlag Berlin und als Sehbuch zusammen mit einer DVD mit dem Fassbinderfilm »Lili Marleen« im Arthouse Verlag.
Stand Lale Andersen eigentlich im Dienst der Nazis oder wurde sie von denen benutzt?
Schwierige Frage. Lale Andersen wurde vielleicht zeitweilig von den Nazis benutzt. Sie wurde dann aber von den Nazis verfolgt wegen ihrer Kontakte zu Juden in der Schweiz, zum Intendanten des Zürcher Schauspielhauses und zu ihrem ihrer großen Liebe, Rolf Liebermann. Ihr wurde mit KZ gedroht. Lale Andersen hat damals einen Selbstmordversuch gemacht, wurde aber gerettet und sie bekam dann für 9 Monate Auftrittsverbot.
Was macht eigentlich die Person Lale Andersen aus?
Eine ungewöhnliche Frau, ungewöhnlich früh emanzipierte Frau, die wusste, was sie wollte und die das einfach gemacht hat. Und mein Buch habe ich ja auch allen Frauen gewidmet, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das hat sie gemacht. Man muss allerdings dabei auch sehen, dass das auch eine andere Seite hat. Lale Andersen hat eben auch ihre kleinen Kinder verlassen und das ist auch ein Akt der Barbarei. Das muss man auch so ganz deutlich sehen. Aber sie konnte es nicht anders. Und die Kinder, die ich auch persönlich kenne, haben immer gesagt, ja, wir haben zwar keine Familie gehabt, aber das war eben so. Und wenn sie ihre Mutter bei sich hatten oder bei der Mutter waren, dann war das ganz toll.
Besonders die Situation nach dem Kriege. Da scheint das Lili Marleen-Lied mehr als Bürde aufzutauchen als Lust.
Ja, weil sie eben immer Lili Marleen war. Sie beschreibt das in ihrer Autobiografie, der Himmel hat viele Farben, wie sie in einem amerikanischen Club singt und sie ist noch nicht ganz auf der Bühne. Dann schreien die Leute Lili Marleen und sie sagt dann, ja, und wenn ich anfange zu singen, dann ist das wie ein Schnuller. Die Soldaten sind zufrieden, Ruhe und Schmatzen in der Kinderstube. Also das hat sie sehr satirisch und ironisch ausgedrückt. Ja, es war schwer für sie, noch was anderes danach zu machen. Sie hat es dann versucht, hatte ja auch noch mal Erfolg mit Blaue Nacht im Hafen und mit Ein Schiff wird kommen, hat dann noch mal wieder Volkslieder gesungen. Da sind ein paar ganz schöne Sachen dabei. Aber sie hat den Durchbruch auch nicht mehr geschafft. Sie war, muss man auch bedenken, 1955 war sie 50. Und Connie Francis und all die waren viel jünger als sie. Da kam sie nicht mehr gegen an. Und damals gab es eben noch nicht solche Vorbilder, wie es die heute gibt, wo 60-Jährigen denken, sie an Tina Turner, wie die heute auf der Bühne stand. Das gab es in diesen prüden, strengen 50er Jahren, gab es das nicht. Aber sie war eben, das bewundere ich auch an ihr, sie war eine Kämpfernatur. Sie hat es eben einfach gemacht, ne? Und ohne, dass sie einen Chauffeur hatte und einen Schneider hatte und einen Haarstylisten, die hat alles selber gemacht. Und die hat noch in den End-60er Jahren die Berliner Philharmonie gefüllt.
Ich erinnere mich, ich weiß nur nicht, ob meine Erinnerung richtig ist, dass sie doch irgendwann mit einem Sohn oder mit ihren Söhnen im Fernsehen auftrat. War ich ebenso verwundert, als sie sagten, sie hat ihre Kinder früh verlassen. Was ist da?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Die Söhne kamen zunächst zur Mutter, zum Vater und dann sind die Söhne in Kinderheimen und Internaten aufgewachsen. Und als die sind ja sehr früh geboren, 1924 und 1927, die waren dann ja recht schnell erwachsen oder Jugendliche. Und dann haben sie längere Zeit, wenn Lale Andersen Geld hatte oder an einem Ort war, haben die Kinder bei ihr gewohnt. Und dann sind sie wieder ins Internat gegangen, beziehungsweise der älteste Sohn ist dann auch noch eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg. Und die haben die Zeit, die sie konnten, mit ihr verbracht. Und später, nach dem Krieg, ist, glaube ich, der Michael mit ihr auch mal in einer Haifischbar oder in irgendeiner Sendung aufgetreten. Und die Tochter, mit der ich heute befreundet bin, die ist bei der Schwester in der Schweiz groß geworden und hat dann nach Kanada geheiratet.
Was hat sie veranlasst, sich um Lale Andersen zu bemühen?
Ich kannte sie aus dem Fernsehen mit Ein Schiff wird kommen als so eine etwas steife Person. Da war ja bei mir schon eher so die Beatles und die Rolling Stones Zeit angekommen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und fand das hochinteressant. Vor allen Dingen, weil dieses Leben zeigt, wie wenig die Dinge schwarz und weiß sind. Ja, wie man von den Nazis verfolgt werden kann und gleichzeitig mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Und bei Lale Andersen, da gehen die Brüche der Geschichte durchs eigene Leben. Und wie sie das gemeistert hat, ich fand es dann sehr spannend und sehr interessant. Auch die Vorgeschichten des Gedichtes, die Entwicklung und der Soldatensender Belgrad und die Wirkung des Liedes, je länger ich mich damit beschäftige, je weniger verstehe ich es eigentlich. Es ist in der Tat ein Phänomen, wo man nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll. Oder Lale Andersen hat gesagt, zum Erfolg des Liedes kann der Wind erklären, warum er zum Sturm wird.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. So waren wir da, uns wiedersehen,
my dear Lieutenant, from disdain. Behind Lily Marlene, behind Lily Marlene.
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen.
Wie eins, Lili Marlene.
Schon riecht der Posten, sie blieben zappenstreu. Es kann 3 Tage kosten, komm ran, die kommt so gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit. Dir geh, mit dir, Lili Marlene,
mit dir, Lili Marlene.
Deine Schritte kennt sie, deinen zieren Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene.
Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
Lili Marlene verbreitet sich über die ganze Welt. Die Liste der Dokumentar- und Unterhaltungsfilme ist lang. Lili Marlene, das ist vor allem das Lied von Lale Andersen, auch wenn im Windschatten des sensationellen Erfolges andere Interpretinnen und Interpreten erscheinen. Der Versuch der britischen Wehrmacht, auf dem Befehlsweg die wachsende Popularität von Lili Marlene einzudämmen, scheitern kläglich. Deshalb wird eine eigene Version produziert mit der bei der englischen Truppe sehr beliebten Anne Shelton. Neben ihr hat mit dem gleichen Lied Vera Lynn großen Erfolg. Für ihre amerikanische Truppenbetreuung nimmt Marlene Dietrich Lili Marlene in ihr Repertoire auf. In fast allen wichtigen Sprachen wurde der Text übersetzt. Im Film Das Urteil von Nürnberg sagt Marlene Dietrich zu ihrem Filmpartner Spencer Tracy: »Ich wünschte, sie würden Deutsch verstehen. Die Worte sind sehr schön, sehr traurig, wesentlich trauriger als in der englischen Fassung. Der deutsche Soldat weiß, dass er sein Mädchen verlieren wird.«
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler, tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. With me, Lily Marlene. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Thank you.
When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlin. It's you, Lily Marlin. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlin. It's you, Lily Marlin.
Wer zählt die verkauften Schallplatten? Wer die Rundfunkübertragungen? Wer ist denn reich mit diesem Lied geworden?
Ja, Hans Leib sicherlich nicht. Und das liegt wohl auch daran, dass das noch nicht so ganz organisiert war, wer da die Rechte hat und die Nutzung und wie das alles heute organisiert ist. Da steigt ja auch kein Mensch mehr durch. Ich denke, Lalle Andersen hat ihren Schnitt gemacht. Und der Komponist Norbert Schulze, der übrigens erst im Jahr 2002 verstorben ist, auch ein ungeheuer produktiver Komponist. Da kann man sagen, der hat wahrscheinlich auch durch seine Bomben- und Soldatenlieder im Dritten Reich sehr großen Erfolg gehabt. Also die beiden, würde ich sagen, haben von der Melodie, von dem Lied am meisten profitiert. Aber Hans Leib, der noch so unendlich viel geschrieben hat, der hat davon wahrscheinlich nicht so viel gehabt.
Am wenigsten profitieren lange Zeit der Komponist und der Autor von ihrem Erfolgsprodukt. Bis 1948 erhalten sie nur wenige tausend Mark. Der Sender Belgrad zahlt keine Aufführungsgebühren und im Ausland sind die Tantiemen bis 1963 als Feindvermögen beschlagnahmt. Der Komponist Norbert Schulz kommentierte es gelassen. Der Krieg hat's gegeben, der Krieg hat's genommen. Schwamm drüber. Es gibt Rosen mit dem Namen Lili Marleen, einen Wein, ein Hotel in Potsdam oder aber ein Dreimaster. Sie alle tragen den Namen. Sogar eine Polarstation heißt Lili Marleen und ungezählt sind die Souvenirartikel.
Der Verfasser des Gedichtes war Hans Leib.
Wir wissen, dass er Gefreiter gewesen ist, beziehungsweise später Gardefüßier, und hat dann kurz bevor er an die Ostfront gekommen ist, wahrscheinlich im Zusammenhang mit Abschied nehmen von seinen, ja, zwei Frauen, nämlich Lilli und Marleen. Das waren zwei Frauen, die dann im Lied zu einer Lilli Marleen nämlich verschmolzen. Hat er dann also dieses Lied gedichtet, also als Gedicht gedacht, nicht als Lied. Erst viel, viel später wurde es dann veröffentlicht in einer Gedichtsammlung namens Die Hafenorgel. Das war also zusammen mit anderen Gedichten von ihm gesammelt worden, bevor es dann erst von einem Komponisten entdeckt wurde. Und die Interpretation stammt dann also erst aus dem Jahr 1942. Das ist ganz interessant. Hans Leib ist ein unglaublich produktiver Autor gewesen. Also wir haben Unmengen an Romanen von ihm, auch touristisches Material zu seiner Heimatstadt Hamburg. Also ein Riesenwerk ist uns da hinterlassen worden. Aber er ist nie wieder so bekannt geworden wie mit seinem berühmten Gedicht von 1915 oder den anderen Gedichten, die in der Hafenorgel veröffentlicht wurden. Das war sozusagen sein großer Erfolg. Was danach kam, lässt sich vernachlässigen. Aber er war ein deutscher Autor, der sehr, sehr, sehr viel geschrieben hat.
1893 wurde Hans Leib in Hamburg als Sohn eines Seemanns geboren. Leib war Lehrer, Zeichner, Grafiker. Er illustrierte seine eigenen Werke. Im Ersten Weltkrieg wurde er verwundet. Er veröffentlichte Gedichte, Erzählungen, Romane. Von den Nazis wurde er verfemt. 1943 flüchtete er vor der Gestapo nach Innsbruck. Nach dem Krieg lässt er sich am Chiemsee nieder und ab 1954 wohnt er in Frutwilen in der Schweiz. Er stirbt im Juni 1983. Hans Leib war mehrmals verheiratet.
Leibs Werke kreisen oft um die romantisierende Darstellung der Seefahrt des Hamburger Hafens. Sie erzählen von Fernweh und Sehnsucht. Viele seiner Gedichte hat Leib selbst vertont.
Leibs Gedichte sind nur noch im Antiquariat erhältlich. Leider, sagt Burkhard Sonnenburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum Hameln.
Ja, ich sage leider, weil ich denke halt, dass vieles dabei ist, was vor allen Dingen auch, wenn man es aus der Zeit heraus begreift, 1915, also im Ersten Weltkrieg, was eben auch von daher sehr wichtig ist. Ob das nun alles literarische Großwerke sind, wollen wir dahingestellt lassen. Leider nicht mehr aufgelegt, aber ich sag ja, Renaissance dieser Dinge, durchaus denkbar, dass irgendwer mal auf die Idee kommt, da eine Gedichtsammlung vorzulegen.
Der Komponist Norbert Schulze wurde 1911 in Braunschweig geboren und starb 2002 in Bad Tölz. Er schuf die Opern Schwarzer Peter und Das kalte Herz, das Musical Captain Bye-bye. Daraus stammte Evergreen »Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise«. Er schrieb zahlreiche Musiken für bekannte Filme. Nach dem Kriege leitete er einen eigenen Musikverlag und Bühnenvertrieb. 1961 wurde er zum Präsidenten des Verbandes Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten gewählt, war später Vorstandsmitglied im Deutschen Komponistenverband und bis 1996 bekleidete er Ämter im Aufsichtsrat der GEMA.
In der Zeit des Nationalsozialismus lieferte Schulze eine Reihe von Kompositionen zu Kriegs- und Hetzliedern. Eine bekannte Zeile von ihm heißt »Führer, wir folgen dir«. Auch im Krieg bekannte und sehr viel gesungene Lieder wie »Panzer rollen in Afrika vor« oder »Bomben auf England« stammen von ihm. Schulze schrieb auch die Musik für Veit Harlands Durchhaltefilm »Kolberg«. Norbert Schulzes Kommentar nach dem Krieg lautete: »Ich war damals im besten Soldatenalter, so um die 30. Für mich war die Alternative komponieren oder krepieren. Ich habe mich für das Erstere entschieden.«
Was zeigt denn diese Ausstellung?
Diese Ausstellung, die wir aus dem Haus der Geschichte übernommen haben, besteht schwerpunktmäßig aus Texttafeln und Bildmaterial, was man eben in einem Museum zwar zeigen kann, aber ein Museum lebt natürlich von Objekten. Deswegen ist unser Ansatz hier, ein Zeitbild zu erstellen, nämlich zu zeigen, in welchen Zusammenhängen in den 40er Jahren die Menschen dieses Lied gehört haben. Und deswegen haben wir hier eben mit viel Inszenierungen gearbeitet, um auch natürlich über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, beziehungsweise die Objekte darüber sprechen zu lassen, sich einmal klarzumachen, unter welchen Voraussetzungen ist dieses Lied eigentlich entstanden, wie konnte es zu so einem großen Erfolg werden und in welchen Zusammenhängen wurde es eigentlich gehört.
Nun kann man doch diesen schrecklichen Weltkrieg hier nicht inszenieren und ausstellen. Wie muss man sich das denn nun vorstellen?
Das ist natürlich eine wirklich sehr schwierige Frage und damit beschäftigen sich im Moment ja nicht nur ein Museum, sondern viele Museen. Wie stellt man den Krieg dar? Es gibt da verschiedene Ansätze, die alle nicht überzeugen. Unser Ansatz ist, wir zeigen keine Waffen und wir zeigen keine Uniformen. Denn beides sind Dinge, die man gemeinhin in militaristischen Ausstellungen sieht, aber die als Symbolkraft nicht in der Lage sind, die schrecklichen Erlebnisse, die die Soldaten im Krieg hatten, zu thematisieren. Wir zeigen aber auch keine toten Soldaten oder Ähnliches, weil wir eben auch voraussetzen, dass sich jeder Mensch vorstellen kann, wie schrecklich der Zweite Weltkrieg gewesen ist. Uns ist aber trotzdem wichtig zu zeigen, die Bombenangriffe, vor allen Dingen der Luftkrieg, war eine ganz neue Qualität des Krieges, wo es eben ganz klar auch darum ging, Zivilisten, also das Moral Bombing, was von Churchill da ja immer wieder hervorgehoben wurde, wo die Zivilisten hineingezogen wurden. Und deswegen ist uns wichtig zu zeigen, wie sind die Menschen in der Heimat eigentlich mit dem Einbruch des Krieges umgegangen? Wie haben sie sich geschützt? Wie sind sie damit zurechtgekommen, dass sie unter einer permanenten Bedrohung gelebt haben? Und da liegt sozusagen Dramatik, die wir hier in der Ausstellung, wie ich finde, auch gut darstellen, dass man sich klar macht, es ist ganz normal für die Menschen. Es gibt den Luftschutzkeller, es gibt den Luftschutz, es gibt Broschüren, es gibt die Gasmaske. Es gehört für die Menschen zur Normalität. Sie versuchen auch, Normalität aufrechtzuerhalten, vielleicht auch zu inszenieren, um den Schrecken ertragen zu können. Also wir machen sozusagen nicht den Ansatz, dass wir den Schrecken versuchen, plastisch zu machen mit furchtbaren Objekten, vielleicht sogar mit inszenierten Trümmer- oder Leichenfeldern, sondern wir versuchen zu zeigen, wie die Menschen mit diesem Schrecken, der da war, umgingen, wie das zum Alltag gehörte. Wir haben ein Trümmerfeld inszeniert. Das steht erstmal so für sich. Aber wenn man dann eben Informationen bekommt, wie schrecklich diese Luftkriege überhaupt waren, also Dresden und Hamburg sind natürlich für uns Deutsche ganz klar dann im Mittelpunkt, aber natürlich auch zu zeigen, wie es in England oder in Belgrad, da sind auch Luftangriffe geflogen worden, wie es da aussah. Also wir zeigen ein Trümmerfeld, um zu zeigen, dass die Menschen in solchen Trümmern gelebt haben und wie sie das gemacht haben und wie sie sich damit auseinandergesetzt haben, das wird dann eben auch deutlich gemacht.
Nun kann man zeigen, wie Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, wie die Städte gebrannt haben, wie die Leute auch anschließend in Trümmern gelebt haben. Aber man kann doch die Angst nicht darstellen.
Ja, und da muss man einfach auch klar sagen, dass das Museum da an seine Grenzen stößt. Denn das sind Befindlichkeiten, die man über eine Ausstellung wahrscheinlich überhaupt nicht transportieren kann. Wir arbeiten hier zwar auch dann natürlich mit audiovisuellen Medien, zum Beispiel mit dem Fassbinder-Film, der ja aber den Zweiten Weltkrieg auch nur am Rande thematisiert. Wir arbeiten natürlich mit dem Lied, was dann eben auch in zeitgenössischen Aufnahmen deutlich wird. Aber wir können natürlich auch, weil wir es gar nicht erlebt haben, darstellen, wie der Krieg eigentlich wirklich war. Es ist immer also eine Grenze, die man dann auch als Museum ganz klar erkennen muss und wo man auch sagen muss, hier hört es auf. Und da sage ich mal ganz klar, die Frage, wie stellt man einen Krieg dar, ist bis jetzt noch nicht beantwortet. Ob uns das in dieser Ausstellung angemessen gelingt, müssen am Ende ja auch die Besucher entscheiden.
Nun hat der Zweite Weltkrieg die Zivilbevölkerung ziemlich mitgenommen, aber trotzdem haben sie gelebt und sie haben sich auch Freude bereitet. Dennoch, gibt es da auch einen Schimmer von?
Ja, das ist eben eigentlich auch das, was ich vorhin schon sagen wollte, eben zu zeigen, dass es eben auch das andere gab, dass es eben nicht dieses permanente Leiden gab, sondern dass die Menschen eben auch, und das ist ja etwas, was den Menschen als solchen ja auch ausmacht, er ist mit einer unvorstellbaren Not und von Leid umgeben und versucht trotzdem, und das wirkt dann manchmal auch ein bisschen grotesk, er versucht trotzdem so eine Normalität oder etwas, was ihn an früher, an Friedenszeiten erinnert, aufrecht zu erhalten. Das versucht er auch zum Teil krampfhaft. Und dann wirkt es auch komisch, wenn man sich klar macht, dass links und rechts Bomben fallen und dann in der Mitte jemand sitzt und Zeitung liest oder Radio hört. Das ist ja auch eine ganz interessante Sache, dass das Radio in dieser Zeit sehr wichtig wird als Kommunikationsmittel. Das wollen wir ja gerade zeigen, dass die Menschen eben trotz des unvorstellbaren Leidens eben versucht haben, so etwas wie Normalität oder auch Freude und Spaß aufrechtzuerhalten.
Nicht nur Radio hört oder Zeitung liest, man ging auch damals in Kinos und die waren ständig ausverkauft. Die UFA hatte damals ihre große Zeit. Erlebt man da auch etwas von?
Ja, sehr interessant. Individuelles Fernsehen gab es noch nicht, das fängt ja gerade erst an, aber genau, das Kino spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Menschen gehen ins Kino. Was schauen sie da eigentlich? Das ist ganz interessant. Es gibt natürlich die Propagandafilme, aber sie machen eigentlich nur einen verschwindend kleinen Teil aus. Es sind tatsächlich Filme, vor allen Dingen im Krieg, wo eben auch das Idyll beschworen wird, wo es dann eben auch um die schöne Heimat geht, um die schönen Erlebnisse. Also vielleicht so ein bisschen Sand, der in die Augen der Leute gestreut wird. Liebesfilme natürlich immer wieder ein Thema. Also es ist nicht so, dass man eben auch sagt, das Kino und das Unterhaltungsprogramm war durch und durch vom Krieg durchsogen. Es ist eben auch genau da der Effekt, dass eben auch versucht wurde, das andere zu zeigen, eine Idealwelt aufzustellen.
Der Film Wiener Blut mit Willi Fritsch hat 1942 in Wien Premiere. Und in Berlin wird der Film Wir machen Musik mit Ilse Werner und Viktor de Kova uraufgeführt.
Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Wir machen Musik, da geht euch der Bart ab. Wir machen Musik, wird jeder beschwingt, singt so, re, mi, fa, so, la, si, do. Wir machen Musik, da geht euch der Knopf auf. Wir machen Musik, da bleibt euch die Luft weg. Wir machen Musik, wie soll ich unser Pack, so la, sol, mi, do. Mit Musik ist ja das ganze Leben nur noch hart. So, mit Musik erreicht man ja auf dieser Welt bestimmt viel mehr. Da geht euch der Hut hoch, wir machen Musik, da geht euch der Bart ab, wir machen Musik, bis jeder beschwingt singt, wir machen Musik, wir machen Musik, wir machen Musik.
Film und Radio war ja die große Entdeckung der Nationalsozialisten. Radio durch diesen berühmt-berüchtigten Volksempfänger, gibt es den hier auch zu sehen?
Ja, mehrere. Es gab ja auch verschiedene Ausführungen und die dann eben auch in den richtigen Zusammenhängen, der etwas teurere im Wohnzimmer, der billige im Luftschutzkeller. Na klar, das muss man auch mal sagen, die Nationalsozialisten haben natürlich, auch wenn das zynisch klingt, viel für den Rundfunk getan, indem sie natürlich die ganze Technologie weiterentwickelt haben. Wir hätten auch gerne das Thema Verstärkertechnologie mit aufgenommen in die Ausstellung, aber das hat dafür nicht gereicht. Ein andermal vielleicht.
außer Volksempfänger sieht man dann noch ganz was Bestimmtes aus dieser Zeit. Kann man auch etwas von der Mode sehen? Das ist ja auch immer ein wesentlicher Teil einer Epoche.
Ja, ein ganz interessanter Zugang zur Zeit sind die Illustrierten und die Zeitungen dieser Zeit, die natürlich über die Werbung, über die vor allem die Modemagazine, die wir auch hier ausstellen, ganz klar zeigen, wie die Menschen damals eigentlich aussahen. Das ist ja ganz interessant. Ich habe ja lange Zeit mal geglaubt, dass zu Stummfilmzeiten die ganze Welt schwarz-weiß war, weil sie einem so gezeigt wurde. Aber das stimmt ja nicht. Die Welt war bunt. Und wie die Farben aussahen und wie die Menschen sich mit diesen Farben geschmückt haben oder wie sie die Farben einfach benutzt haben in ihrem Alltag, das zeigen vor allen Dingen bei uns in der Ausstellung die Zeitschriften und Illustrierten aus dieser Zeit.
Sie haben gerade das Wort Werbung genutzt. In einer Zeit der Lebensmittelkarten, wo es nichts gab, gab es auch Werbung?
Ja, Werbung gab es immer. Und wenn eben nicht für Produkte, die es nicht gab, dann eben für Produkte, die man eventuell begehrte. Aber das bezieht sich dann schon schwerpunktmäßig auf die frühen 1940er Jahre, wo es vor allen Dingen, das kann man in der Werbung wunderbar sehen, natürlich darum ging, dass die Produkte kriegstauglich waren. Also das zum Beispiel, das ist das erste Beispiel, Dextroenergien in der Werbung als Energielieferant natürlich für die Soldaten herhalten musste. Also da kann man schon erkennen, wie auch die Werbung, das ist ja heute ganz genauso, schon versucht hat, das, was in der Zeit eben wirklich wichtig war, zu thematisieren.
Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 33.
Also als ein ganz junger Spund, was haben Sie, der sich jetzt intensiv mit dieser Ausstellung beschäftigt, jetzt frisch für einen Eindruck bekommen? Was ist das Neue, was Sie aus dieser Zeit erfahren haben?
Ich habe mal die Menschen kennengelernt, die dieses Lied verbrochen haben. Also ich sage jetzt mal einfach verbrochen, weil eben da natürlich gar nicht klar war am Anfang, was das eigentlich für eine Lawine auslösen würde. Und ich habe erfahren, dass zu so einem Lied immer mehrere Menschen gehören. Das ist natürlich zum einen der Textdichter, es ist der Komponist, es ist die Interpretin, es ist aber auch, und die sitzen ja eigentlich da an den Schaltstellen, es sind auch die Menschen, die das Lied zeigen, die das Lied senden, dass es gespielt wird, die dafür sorgen. Und was dann später mit dem Lied passiert, die ganze Nutzung, das ist schon sehr interessant, das einmal zu sehen. Und man hat da eigentlich auch wirklich mal einen Eindruck davon, wie diese ganze Unterhaltungsindustrie, wie wir sie heute nennen, eigentlich funktioniert.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch raucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Ich muss heut an dir schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht. Ich wart an der Laterne, deine Lilli Marleen. Ich still hier leide, wie es nur der Mond und ich. Ins schien er auf uns beide, nun scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne steh. Mit meinem eigenen Schatten, deine Lilli Marleen. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so willst dein Führer ja. Und wenn wir doch uns wiedersehen, oh möge die Laterne stehen in einem andern Deutschland, deine Lilli Marleen. Führer ist in Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, ja, den will ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lilli Marleen.
Das war die Sendung Lilli Marleen, ein Schlager macht Geschichte. Eine Produktion von Wolfhard Schlastus aus dem Jahre 2004. Es sprachen Wolfhard Schlastus und Matthias Lindner. Es wurden Passagen zitiert aus dem Buch Lilli Marleen, herausgegeben vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Am kommenden Sonntag gibt es dann wieder wie gewohnt das Seniorenmagazin Spätlese. Eine gute Zeit wünscht Ihnen die Radioaktiv Seniorenredaktion.